Ich bedanke mich zunächst recht herzlich für die freundliche Begrüßung und es ist ganz auf meiner Seite, auch hier ausdrücken zu dürfen, dass ich gern den Dienst hier tue. Es ist ein Geschenk, dass wir immer wieder gemeinsam das Wort Gottes haben dürfen. Ja, es ist bereits ein halbes Jahr her und in dieser Zeit durfte ich so manche Konferenz mitgestalten helfen, manchen Dienst tun. Ich muss aber sagen, dass mich eine Konferenz bzw. Freizeit ganz besonders beeindruckt hat. Das war die im Erzgebirge mit unseren Brüdern und Schwestern aus der ehemaligen DDR. Ich war zum ersten Mal dort im Rahmen einer solchen gemeinsamen Veranstaltung. Es war eine Herzlichkeit zwischen den Geschwistern und uns. Es waren etliche hier aus Westdeutschland auch mit dort hingereist. Vor allen Dingen, eins ist mir deutlich geworden, wo unsere Geschwister etwa 4 Jahrzehnte lang auf sich allein gestellt waren, wenige von auswärts dort Dienste taten, dass sie nun, wo jetzt die Grenzen offen sind, auch aus dem Westen Brüder haben dürfen, die das Wort Gottes verkündigen. Und sie nehmen das Wort so ab, als ob es zum ersten Mal gesagt wäre. So hat man den Eindruck. Und meine Frau, die mit war, kann das wohl bestätigen. Nun, jetzt bin ich aber im Siegener Land und wir dürfen hier genauso mit der Gegenwart des Herrn rechnen, wissend, dass Gott nicht gebunden ist an Räume, an irgendwelche anderen Voraussetzungen, Bedingungen. Und dennoch ist es so, das Offensein ist auch eine Sache, die wir mitgestalten können, wenn wir dem Herrn begegnen. Und damit rechne ich auch heute Abend. Das Thema haben Sie bereits vernommen. Es ist ein vielschichtiges Thema. Ich kann nur einige Perspektiven aufzeigen. Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass es 4 Möglichkeiten der Kombination gibt. Am günstigsten für uns wäre es, äußere Geborgenheit zu haben und die innere von Gott. Aber Gott lässt nicht immer diese optimale Möglichkeit in unserem Leben zu. Es gibt leider auch das andere Extrem und das wäre die schlechteste Kombinationsmöglichkeit, äußere Flucht und zugleich keine innere Geborgenheit. Und ich denke, dass viele Menschen auf unserer Erde das im Augenblick erleben müssen. Millionen sind äußerlich auf der Flucht. Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen, wo Frauen aus Somalia geflüchtet sind und meinten, nun in Äthiopien endlich zur Ruhe gekommen zu sein in einem Lager und dort werden sie von Soldaten noch vergewaltigt. Das sind schon schlimme Dinge, die auf dieser Erde passieren. Und wie viele mögen darunter sein, die innerlich total verzweifelt sind, ohne Geborgenheit. Nun bleiben dann noch 2 andere Möglichkeiten übrig, äußerlich auf der Flucht zu sein und dennoch innerlich geborgen zu sein. Es gibt ja einige biblische Beispiele auch dafür. Von David wird berichtet, dass er auf der Flucht war vor Saul, außerdem noch die Philister ihn bedrängten und drittens in der eigenen Mannschaft, das war ja ein zusammengewürfelter Haufe, der ihm diente, eine Rebellion da war. Und dann hieß es, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und die andere Möglichkeit, und damit werden wir uns heute Abend sehr stark auch befassen müssen, eine gewisse äußere Geborgenheit, wie wir sie hier im Westen im Großen und Ganzen noch haben. Wir verspüren allerdings auch, dass vieles im Umbruch ist. Und dennoch auf der Flucht zu sein vor Gott. Dieses Beispiel hast du ja schon angedeutet. Ich habe eben formuliert, dass wir hier im Westen noch eine gewisse äußere Geborgenheit haben, aber ich darf es nochmal wiederholen, es erscheint so, als ob auch hier unsere Gesellschaft in einem Umbruch vorhanden sei. Ich habe neulich einen Vortrag auf Kassette gehört von einem Wirtschaftsmanager, der zugleich auch Christ ist. Und er war der Meinung, an diesem System hier in Europa und auch in Deutschland, vorrangig an dem Wirtschaftssystem, natürlich in Verbindung mit dem politischen, sei nichts mehr zu reparieren. Manchmal haben wir den Eindruck. Da nun brauchen wir Geborgenheit. Und wenn wir die nicht haben, sowohl äußerlich in Schwierigkeiten stecken und innerlich keine Geborgenheit haben, das ist doch eines der Schlimmsten, was Menschen passieren kann. Ich möchte zunächst einmal aufzeigen, wovor und wovon wir Menschen fliehen können, vor wem wir alles auf der Flucht sind, dann wohin und schließlich auch Gründe dafür angeben. Und dann werden wir uns mit der Thematik der Geborgenheit von dem Zeugnis der Heiligen Schrift her zu befassen haben. Und ich darf Sie bitten, doch mal innerlich mitzugehen. Selbst wenn das Sie nicht betrifft, können Sie hier und da auch im seelsorgerlichen Bereich diese Gedanken mal mit aufgreifen und hier und da auch benutzen. Es gibt ja Menschen, die von Natur aus gerne Problemen ausweichen, vor Schwierigkeiten fliehen. Es gibt andere, die packen sie an, die suchen sogar die Probleme und stürzen sie hinein. Das ist oft naturell bedingt. Aber ein ständiges Ausweichen vor Problemen, Schwierigkeiten, ein falsches Kompensieren löst die eigentliche Problematik nicht. Kennen Sie so etwas, dass Sie davonlaufen, eine gewisse Vogel-Strauß-Politik betreiben? Wir erleben es heute in der Schule, wie viele Schüler weichen aus, fliehen vor der Schule, besuchen die Schule gar nicht, schwänzen die Schule. Das war früher selten, heute trifft das immer mehr zu. Aufgaben werden nicht bewältigt im Berufsleben. Ein weiterer Bereich, wir fliehen vor Menschen, Begegnungen mit anderen. Auch das ist wieder typenbedingt. Es gibt so kommunikative Typen, andere, die sich mehr reserviert verhalten. Aber wer läuft nicht gerne denen davon, die unsympathisch sind, die einem Schwierigkeiten bereiten? Ich muss sagen, ich suche nicht auch gerade gern diejenigen auf, die eine gewisse Kontrastellung haben zu dem, was ich denke, sage. Nun, das wird wohl jedem so gehen. Oder Verantwortung meiden, da wo man hingestellt ist, auch aus Furcht vor nicht klaren, eindeutigen Lösungen, aus Furcht vor Blamage. Man fühlt sich einfach diese Aufgabe nicht gewachsen. Denken wir daran, wie viele Kinder heute aus dem Elternhaus davonlaufen. Das ist nicht das übliche Generationenproblem, sondern was in 2. Timotheus Kapitel 3 geschrieben steht. Kinder werden den Eltern ungehorsam sein, das heißt endzeitlich bedingte Spannungen. Sie nehmen zu. Flucht, eine Art der Problemlösung, mit dem Fremdwort Regression, Flucht hinein. Und damit ist die Zielrichtung schon angedeutet, auch in die Drogen, in den Alkohol. Aber ich darauf eingehe, möchte ich es einmal so präzisieren. Es gibt meiner Meinung nach zunächst einmal menschlich gesehen einen entscheidenden Fluchtaspekt und der ist so zu präzisieren. Wenn wir das alles, was ich eben kurz angedeutet habe, auf einen Nenner bringen, letztlich fliehe ich vor mir selbst. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt, was Adenauer mal gesagt hat, so in seinem rheinländischen Dialekt: Es gibt Dinge in meinem Leben, über die spreche ich noch nicht mal mit mir selber. Kennen Sie das, dass Sie fliehen vor Dingen, die so da im tiefsten Inneren schlummern, vor der Frage der Vergangenheitsbewältigung? Und das hängt damit zusammen, dass wir letztlich die Wahrheitsfrage nicht lösen wollen, sondern immer wieder sie hinausschieben und der Illusion leben. Wie viele Menschen leben da in der Illusion, betrügen sich selber? Flucht vor ganz bestimmten, auch persönlichkeitsbedingten Momenten, die sich scheinbar nicht lösen lassen. Und damit sind wir bei dem letzten Punkt, nämlich es ist meistens eine Flucht vor Gott. Obwohl es ja gar nicht geht. Wir wissen, dass keiner vor Gott fliehen kann. Bruder Buch hat zu Beginn ja eine ganz bekannte Stelle gelesen, die uns zeigt, dass sich der Mensch täuscht, wenn er meint, er könnte Gott davonlaufen. Und wir haben ja ein Paradebeispiel in der Bibel. Ein ganzes Buch wird diesem Fluchtphänomen gewidmet. Und Sie wissen, wen ich meine. Jona meinte, Gott davonlaufen zu können, der Verantwortung davonlaufen zu müssen. Aber Gott bekommt diejenigen, die er wählt und beruft hat, dennoch. Und das ist etwas Tröstliches. Ich darf auch hier einflechten, es gibt sicher keinen, der nicht irgendwo eine Phase in seinem Leben gehabt hätte, wo er versucht hätte, Gott davon zu laufen. Bewusst oder unbewusst? Stellen Sie sich hier die Frage, laufen wir Gott davon? Wo stellen wir uns ihm nicht mit all unseren Problemen, mit dem, was Gott von uns erwartet, unseren Aufgaben, den Zielsetzungen und vor allen Dingen im Hinblick auf eine Identifizierung mit dem Worte Gottes und seinem Heilsplan? Und damit, ich habe eigentlich schon angedeutet, wäre die zweite Frage hier aufzuwerfen: Wohin fliehen die Menschen in der Regel? Welche Erwartungen haben Sie eigentlich? Nun, wenn da so ein grauer Alltag ist, wenn jemand ständig negative Erfahrungen macht, wenn sein Leben von Schwere und Nöten und Leiden überwiegend gekennzeichnet ist, dann muss man doch irgendwie da raus. Und es ist heute so in unserer Gesellschaft, dass leider in Verbindung mit den Massenmedien Angebote gemacht werden, die alles andere als realitätsbezogen sind und wirklich an der Wurzel ansetzen. Bestenfalls versucht man, die Symptome zu kurieren. Nein, die heutige Gesellschaft mit all den Möglichkeiten der vielen Angebote über die Medien, das steuert hinein in Lösungsbereiche, die einer Scheinwelt gleichen. Auch das habe ich hier schon einmal zitiert, ich will es nochmal andeuten. Der Mensch, so hat ein Psychologe behauptet, braucht die Illusion, also die ständige Täuschung, weil er ansonsten den nackten Realitäten des Lebens nicht begegnen könne. Haben wir nicht den Eindruck? Je größer die Schwierigkeiten und Probleme, umso mehr Vergnügungskonsum. Wie nimmt doch diese Branche enorm zu? Sicher, ich gönne jedem Urlaub. Ich bin auch froh, wenn ich mal ausspannen kann. Aber hier wird ja etwas ganz anderes angeboten und der Mensch erwartet etwas ganz anderes. sich hineinstürzen in das Vergnügen, um zu vergessen, um die Probleme zu verdrängen, heraus aus den Niederungen des Alltags, mal Lust haben, sich ausleben können, vergessen können. Aber wie ist es damit? Ich bin überzeugt, wer das selbst versucht hat, vor allen Dingen, wenn er Gott kennt, weiß, es ist Täuschung. Flucht in die Lüge, das ist die nächste Phase. Man täuscht sich dermaßen, dass man nachher der Lüge glaubt. Und das Wort Gottes weist ja in 2. Thessalonicher 2 schon darauf hin, dass das Endzeitgeschehen im religiösen Bereich vor allen Dingen von daher gekennzeichnet ist, dass viele der Lüge glauben und sich irgendwie in einen religiösen Rausch begeben, bis hin zur Annahme von Zeichen und Wundern. Und ich darf da hier mal einflechten. Ich habe den Eindruck, dass wir, je länger, je mehr da hineinschlittern. Ich könnte Ihnen all die Stationen nennen, wo ich in der letzten Zeit Dienste tat. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die hier eine Flucht in eine Scheinwelt, in eine religiöse Scheinwelt hineinbegeben. Vielleicht haben Sie es auch in der Zeitung gehört und gelesen, dass da jetzt ein ehemaliger Professor der Medizin angeboten hat, über das Fernsehen Massen zu heilen. Geistheiler. In 3x3 Minuten hat er versucht, seine medialen Fähigkeiten hinauszugeben über das Medium Fernsehen. Und es gab auch positive Resonanzen. Eins erwartete er, dass diejenigen, die da zuschauten, ihn ins Auge sahen und bewusst auf diese Art und Weise über das Medium sich mit ihm identifizierten. Der Mensch braucht heute eine neue Spiritualität. Er ist auf der Flucht vor Gott, er glaubt nicht mehr dem, was geschrieben steht. Aber die Experimente im okkulten, spiritistischen Bereich nehmen gewaltig zu. Experimente im Visualisieren, man muss dauernd irgendetwas sehen wollen. Man wird über die Sinne gespeist und glaubt nicht mehr dem Wort, wie es geschrieben steht. Bitte, gerade in der ehemaligen DDR auch passiert, ein Pastor einer Gemeinde hat eine Vision, er würde demnächst in Nürnberg eine Anstellung bekommen. Und man hat ihn nicht genommen. Jetzt hängt er total in der Luft. Die ehemalige Gemeinde hat ihn hier und da zeitweise wieder hereingeholt, gibt ihm die Möglichkeit, das Wort zu sagen. Ich könnte vieles berichten, was da an verführerischen Dingen geschieht. Diese Verführung ist dann eine falsche Zielsetzung und der Mensch, der sich nicht nach dem Wort richtet, auch nicht mehr auf die hört, die nüchtern und klar am Wort hängen, der wird verführt. Wohin fliehen wir? In die Illusion, in die Schwärmerei, in die Utopie. Aber ich muss noch mal sagen, wer die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, dem sendet dann Gott sogar nachher selbst kräftige Irrtümer. Und das ist das Schlimme dabei. Oder wie wir in der Brüderkonferenz den Römerbrief behandelt haben, wenn Sie die ersten Kapitel lesen, 3x heißt es da, dahingegeben, in die Lüste, in die Begierden, in schaurige, perversuelle, sexuelle Dinge und schließlich werden die Sinne total verblendet. Und ist das nicht schaurig, wenn eine Jutta Voss, die ja bei uns in der Württembergschen Kirche bisher Dienst getan hat, ihre schaurigen Visionen weitergibt. Übrigens habe ich jetzt erst gelesen, dass auch sie eine Vision hat und diese Wildschweingöttin selbst geschaut hat. Von daher kommt sie nachher zu so schlimmen Verirrungen zu sagen, dass das Menstruationsblut gleichzusetzen sei dem Blut Jesu Christi. Also genug einmal dieser Dinge. Ich wollte nur einiges aufzeigen, wie Menschen fliehen können, wie sie dem lebendigen Gott ausweichen und sich in die Illusion, in die Schwärmerei, in die Verführung sogar flüchten. Und nachher ist ihnen das nicht mehr bewusst, weil Gott selber kräftige Irrtümer sendet und die Betreffenden glauben, die Lüge sei die Wahrheit. Und wo fängt das Ganze an, liebe Geschwister? Zunächst unmerklich. Und wenn wir uns da nicht korrigieren lassen, dann ist das so wie bei dem Verkehr im Bereich der Bahn, wenn Sie auf einem Bahnsteig sind und zunächst die Gleise parallel laufen, merken Sie nicht, wohin der eine und der andere zuführt. Es geht zunächst in die gleiche Richtung. Aber spätestens bei der nächsten Station wird es ja deutlich. Aber dann machen Sie es nicht so, wie ich es, glaube ich, auch schon mal hier erzählt habe. Da sitzt jemand im Zug, wird vom Schaffner darauf hingewiesen, liebe Frau, Sie fahren in die total falsche Richtung. Steht die liebe Frau auf, dreht sich rum und setzt sich in die andere Richtung und meint, das Problem sei gelöst. Auch Utopie, Flucht. Den Grund habe ich schon angedeutet. Ich möchte ihn hier kurz präzisieren. Der Mensch möchte Ich-Befriedigung erleben. Er möchte sich selbst verwirklichen, sich selbst darstellen, wie das ja auch die Psychologen wissenschaftlich begründet angeblich einer heutigen Menschheit präsentieren, und was die Wissenschaft sagt, muss ja dann stimmen. Dass Gott uns auch reich beschenkt, wenn wir nicht mehr vor ihm fliehen, sondern uns ihm nähern, das dürfte uns klar sein. Denn Johannes sagt, er beschreibt das, was Jesus bezeugt, dass unser Herr und Heiland gekommen ist, uns das Leben und das, so heißt es eigentlich wörtlich übersetzt, es im Überfluss zu geben. Freilich befriedigt Gott nicht unsere Wünsche, er will nicht unsere Vorstellungen realisieren, aber er möchte uns hineinnehmen lassen, hineinnehmen in seine Planung, in seine Zielsetzung, und er möchte uns für sich selbst haben. Wir sind erwählt zuerst für ihn selbst. Erwählt zur Sohnschaft nach Epheser 1, Vers 5. Die Ich-Befriedigung, die Selbstdarstellung, vor allen Dingen im religiösen Bereich, ist gefährlich. Wenn man sich nur ein frommes Mäntelchen umhängt, oder um nochmal 2. Timotheus 3 zu zitieren, wenn da Menschen am Ende dieses Zeitalters so beschrieben werden, dass sie haben die Form oder den Schein der Gottseligkeit und die wirkliche Kraft verleugnen, dann wird klar, hier ist nicht radikale Lösung gegeben, sondern hier wird nur an den Symptomen kuriert. Und das ist ein Zeichen für dieses zu Ende gehende, von Gott her im prophetischen Wort niedergelegte Zeitalter. Übrigens habe ich jetzt neulich von jemandem, von dem ehemaligen Baptistenpastor Malessa, einige seiner Schriften bekommen über das prophetische Wort. Und er bezeugt das immer wieder. Der Endzeitmensch ist nicht atheistisch, das hat er vor 30 oder 40 Jahren geschrieben, als der kommunistische Block im Osten sehr dominant war. Und als alle Welt meinte, der Kommunismus wird auch Westeuropa überrennen. Er sagt, nein, die letzte Zeit dieses Zeitalters, dieses Äons, griechisch, wird religiös sein. Und darum bietet Gott an, nicht Veränderung der Verhältnisse, nicht nur Lösung äußerer Probleme. Er bietet keine Philosophie, keine Ideologie an, sondern das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz ist uns Kraft. Und das Kreuz durchrichtet, durchlichtet und löst das Wurzelproblem. Darum will ich zum Schluss dieses ersten Teils, wo es um die Flucht geht, noch einige Hinweise geben zu dem Aspekt der Religion. Ich habe es angedeutet, will es nochmal konkretisieren. Es ist Flucht im religiösen Bereich, wenn man sich nur in einer Konfession, Denomination, Kirche traditionell bewegt, ohne eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott zu suchen, zu haben, gehabt zu haben. Oder wenn man sich in die Betriebsamkeit hineinflüchtet, ständig ist man in Aktion, angeblich für den Herrn. Aber Watchman Nee unterscheidet Dienst für den Herrn oder das Haus. Das Haus ist die entsprechende Konfession, Denomination. Man muss immer etwas bewegen. Liebe Geschwister, ich habe den Eindruck, dass heutzutage sehr viel gemacht wird im Hinblick auf Gemeindeprogramme. Gemeindeaufbau, wo es um Zahlen geht. Dafür ist jemand von Amerika eingeflogen worden, extra dann mit dem Hubschrauber nach Nürnberg und berichtet über ein Projekt, wie es dort drüben war. Natürlich, wenn Sie so ein herrliches Haus sehen, eine Versammlungsstätte, gelegen an einem See, bestens ausgestattet, da kommt kaum ein Hotel mit. Man meidet aber alles, was nur an Christentum erinnern kann. Kein Kreuz, nichts, keine Choräle, nur flotte Musik. Und von dem Betreffenden, der da drüben nun eine gewaltige, große Schar in seine Versammlungsstätte bekommt, Hinweise, wie man das auch hier machen könnte. Management im christlichen Bereich. Wenn Sie die Punkte sehen, geht es nicht um Kreuz, um Erlösung, um Sünde, um Buße, sondern darum, wie man etwas machen kann. Flucht hinein. Soll hier in Deutschland ja auch ständig gemacht werden. Flucht in sensationelle Erlebnisse. Bitte. Ich habe von einem amerikanischen Heilungsprediger gelesen oder über ihn vernommen, dass er selber die Massen anhaucht. Und Sie wissen, wofür das steht, ja? Anhauchen. Wer hat einmal angehaucht, um Heiligen Geist zu vermitteln? Einmal Jesus, und zwar bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, und dann die Jünger. Und dann hieß es aber auch nur mit Geist, vom Geist, nicht der Heilige Geist mit dem bestimmten Artikel. Und dann fallen die Massen um. Das ist Geistesvermittlung. Schlimme Dinge, Verführung, aber wie viele sind sensationell auf solche Erlebnisse aus? Und es gibt selbst Brüder, wenn man dagegen angeht, die dann den, der das sagt und auf diese Dinge hinweist, meiden. Das habe ich oft erfahren. Liebe Brüder, ich scheue mich nicht, immer wieder die Dinge zu nennen, weil diese Art der Verführung immer mehr zunimmt. Flucht in sensationelle Erlebnisse. Es kann aber auch sein, Flucht in ganz besondere Erkenntnisse hinein. Es muss auch da immer was Besonderes sein. Immer etwas Neues, Sensationelles. Der Mensch braucht einen ganz bestimmten Kitzel. Die, die mehr intellektuell ausgerichtet sind, die müssen im Verstand irgendetwas Interessantes erfahren, die anderen emotional. Aber da, wo es entscheidend ist, nämlich im Willensbereich, geht es um den Glaubensgehorsam. Das möchte Gott. Am Schluss dieses Abschnittes, ich habe einiges thematisiert, problematisiert, auf einiges hingewiesen, Flucht. Ein Hinweis, es gibt auch eine echte Flucht. Notwendig war die Flucht Jesu unter der Führung Gottes. Aber die äußere Flucht meine ich jetzt nicht, sondern eine innere. In 2. Petrus 1 in den Versen 3 und 4 sagt der Apostel, wir haben die allergrößten Verheißungen, nämlich der Natur Gottes teilhaftig zu sein, also Gemeinschaft zu haben mit Gott. Oder wie es Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das ist die größte Verheißung. Und dann wird in einem Nebensatz formuliert, von Petrus her, indem wir entflohen sind. Entflohen sind den Dingen, den Lüsten dieser Welt. Es gibt dann nur diese Alternative. Hier sollten wir echt fliehen. Und es gibt noch eine andere Stelle, die das auch unterstreicht. Fliehe die Lüste der Jugend. Das ist keine Schande, sondern das kann auch mal sein. Und nun Geborgenheit. Psalm 32, Vers 7. Du bist ein Bergungsort für mich. Psalm 119, Vers 114. Mein Bergungsort und Schild bist du. Und damit wird klar für den Psalmisten, dass er nicht primär eine äußere Geborgenheit meint, sondern die innere Geborgenheit in Gott. Und wenn wir im Neuen Testament 164 Mal lesen, in Christus, dann bedeutet das unsere wunderbare Stellung und unsere Geborgenheit, die wir in ihm haben. Lieber Bruder, liebe Schwester, weißt du das, dass du in ihm bist? Dann ist auch dein Leben verborgen mit Christus in Gott. Eine solche Stellung brauchen wir. Aber sie ist nicht automatisch da, sondern sie muss immer wieder bewahrt werden. Und wir werden angefochten. Wir merken, dass wir in einer Welt der Spannungen leben und dass all die äußeren Dinge, wie sie sich heute entwickeln, uns auch belasten wollen, uns aus dieser Stellung herausbringen möchten. Darum sollten wir uns dessen immer wieder bewusst sein, dass wir in ihm diesen herrlichen Bergungsort haben. Wir brauchen diese Geborgenheit. Und dann, wenn wir das erfahren haben einmal, dass wir aus dem Reich der Finsternis versetzt worden sind hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, also andere Bürger geworden sind, unser Bürgertum ist nun dort oben, dann haben wir einen Herrn, der uns Schutz und Geborgenheit gibt. Wir müssen uns nun an diese neue Situation gewöhnen und bewährt werden. Das ist ein ständiges Ringen um diese Stille und Geborgenheit. Darum heißt es immer wieder zuerst, wenn wir an die Dreiteilung von dem Epheserbrief denken, sitzen, zur Ruhe kommen, stille sein. Das Evangelium. Alle anderen Religionen fordern die Menschen auf, den Weg selbst zu Gott zu finden, über Meditationen und verschiedene Leistungsangebote, wie wir sie in all den Religionen kennen. Darum kann Jesus sagen, kommet her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch erquicken. Und wenn wir im Brief an die Hebräer in Kapitel 4 lesen, wo es um diese Ruhe geht, wir haben auch in dem Lied davon gesungen, dann heißt es, ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Und Israel hat Jahrtausende einmal im äußeren Bereich diese Ruhe suchen müssen, hat sie hin und wieder bekommen, aber nur immer in gewissen Epochen. Und lassen Sie mich das mal jetzt hier sagen, weil wir auch unseren Blick immer wieder gen Osten richten, denn im Nahen Osten fällt auf dieser Erde die Entscheidung über eine heilsgeschichtliche und geschichtliche Entwicklung, weil Israel das Erstlingsvolk ist und weil Israel etwas darstellt, Anschauungsobjekt ist. Dieser sogenannte Vertrag mit der PLO, das hat auch Lenz Lambert jetzt geschrieben, wer den Brief von Bruder Kühl bekommen hat, ist nur ein Vordergrund hier. Der eigentliche Frieden im Nahen Osten wird nicht gewonnen. Und als wir auf der Brüderkonferenz waren, fragte ein Bruder, ob nicht dieser Vertrag schon die letzte Jahrwoche einleitete. Da habe ich geantwortet, nein, aber es könnte ein Modellfall sein. Wie nehme ich unter der Supermacht dieser Welt die bisherigen Gegner einen Vertrag abschlossen? Es wird einmal einen Vertrag geben, wo der Antichrist, der letzte Weltenherrscher, entscheidend beteiligt ist und diesen Vertrag noch mit Israel abschließt. Und dann endlich werden alle sagen, Friede und Sicherheit. Und dann? Dann erst kommt das Verderben. Liebe Brüder und Schwestern, das muss uns zeigen, die Ruhe auch für Israel wird nicht dadurch gewonnen, dass Israel mit den Feinden, ohne Gott zu fragen, Verträge abschließt, um eine äußere Ruhe zu haben. Wissen Sie, wie das im Alten Testament dann lief, wenn die Obersten Israels Verträge mit den Feinden Gottes und mit denen, die sie sogar ausrotten sollten, abschlossen, umso schlimmer wurden die negativen Konsequenzen. Die Philister beispielsweise, die Israel vielleicht aus Humanitäts- oder sonstigen Gründen hat sitzen lassen, genau diese Philister wurden Israel immer wieder zur Bedrohung. Israel sollte sich allein auf den Herrn werfen. Und liebe Schwester, das ist das Kriterium für uns, das ist das Kriterium für Israel. Wir kommen nur zur Ruhe, wenn wir endlich alle falschen Sicherheiten loslassen und uns hineinbergen in unseren Gott. Und da merken wir, stehen wir auch in der Gefahr, manche Kompromisse zu schließen. Und wie geht das? Zuerst falsche Toleranz, dann falsche Kompromisse und dann der Abfall. So ist 2. Thessalonicher 2 vorprogrammiert. Wir aber sollen zur Ruhe kommen, wie Israel zu einer inneren Ruhe, und sie ist nur in Christus da. Geborgenheit, und das ist ein weiterer Aspekt, ist zugleich auch Bewahrung. In Johannes 10, Vers 28 sagt der Jesus, niemand wird sie, nämlich die, die dem Vater gehören, aus meines Vaters Hand reißen. Eine herrliche Zusage, ein mutmachendes Wort, gerade in unserer turbulenten Zeit. Wir trafen Geschwister drüben im Erzgebirge, die an der Konferenz teilnahmen, sicher nicht leicht. Beide arbeitslos, aber kein Wort der Klage. Und die Brüder sagen, real und dankbar, dass sie wirklich zufrieden sind mit dem, wie es ihnen jetzt drüben geht. Wer die Flucht ins Materielle wagt, wird nie eine solche Position beziehen. Wer in der Hand Gottes geboren ist, kann auch in äußeren, schwierigen Umständen und Verhältnissen diese Bergung erfahren. Möchte Gott uns das schenken, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, dass wir die Stellung in Christus einnehmen. Bewahrt in Anfechtungen und Kämpfen. Epheser 6, 10 bis 18, ich will diese Stelle nur nennen, Sie kennen sie. Wir sollen stark sein im Herrn in der Macht und Kraft seiner Stärke. Wir sollen die ganze Waffenrüstung anlegen, damit wir da, wo der Feind die feurigen Pfeile abschießt, durch den langen Schild des Glaubens geborgen sind. Wir brauchen diese Geborgenheit in den Kämpfen, in den Anfechtungen, Versuchungen unserer Zeit. Und gerade da, ich sag's nochmal, wo Okkultismus und Spiritismus Überhand nehmen. Spricht sich ein älterer Bruder, der lange im Glauben steht, zum ersten Mal mir gegenüber aus, wie in seiner Familie durch den Vater, obwohl er das Wort verkündigt hat, okkulte Dinge hineingeraten sind in die ganze Familie und in manche Kreise dort. Ich kann das sagen, weil Sie die Betreffenden nicht kennen und ich weder Ort noch Namen sage. Erschütternd. Wir brauchen diese Geborgenheit. Es gehört aber auch dazu, ich sage es immer wieder, die Wahrheit, dass wir an den Lenden mit Wahrheit umgürtet sind. Die Wahrheit ist Christus selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Die Wahrheit tut auch manchmal weh. Und das Schwert des Geistes scheidet zwischen Seele und Geist. Und wenn wir immer nur wieder dieselben Lieblingsdinge hören wollen und nicht einmal auch vom Worte Gottes her im Innersten getroffen werden, gibt es kein geistliches Wachstum. Da war ein holländischer Bruder in einer Konferenz in Langensteinbach. Und ich hatte auch etwas gesagt in diesem Sinne. Dann kam er hinterher auf mich zu und sagte: Lieber Bruder Heinemann, ich bin Ihnen dankbar für das Wort. Aber nur da, nicht, er war Holländer, sagte er, nicht so scharf. Nicht so scharf. Ja, ich will von mir aus nicht scharf sein. Es geht auch nicht darum, die lieben Gläubigen, wo sie stehen, irgendwie zu diffamieren, sondern es geht darum, aufzuzeigen, wo Gefahr besteht. Der Feind kommt bei uns nicht als brüllender Löwe, sondern als einer, der sich verstellt in einen Lichtsengel. Geborgen in Kämpfen. Ein weiterer Aspekt, geborgen vor der Anklage des Feindes. Wenn wir Römer 8, 33 und 34 lesen, dann dürfen wir eine wunderbare Zusage vom Herrn erfahren, dass niemand und nichts uns verklagen kann, wenn wir auf der Seite unseres Herrn stehen. Und das dürfen wir wissen, wenn wir gerecht gemacht sind. Wenn wir in Christus neues Leben bekommen haben, wenn wir in der wunderbaren Stellung in ihm sind, dann sind wir unverklagbar. Das sagt übrigens auch Römer 8, Vers 1. Das griechische Wort ist nicht zu übersetzen mit Verdammnis, sondern Verdammungsurteil. Es gibt kein Verdammungsurteil für die, die in Christo Jesu sind. Darum lassen Sie sich nicht fälschlicherweise verklagen. Wer kann uns verklagen? Wer will die Auserwählten Gottes bezichtigen? Gott ist, der da rechtfertigt. Wer ist, der verurteilt? Christus, Jesus, der da stirbt, vielmehr, aber auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes sitzt und sich für uns verwendet. Und dann fährt Paulus fort: Niemand und nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes in Christo Jesu. Wir können uns oft selber fälschlicherweise verklagen, wenn wir ein verwirrtes Gewissen haben. Andere können uns verklagen, selbst auch Fromme. Und schließlich der Feind. Unverklagbar. Darum müssen wir geborgen sein. Ja, dürfen wir geborgen sein in Gott. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir das täglich erfahren dürfen. Unser Herr will uns ans Ziel führen. Denn wenn er angefangen hat, das gute Werk in uns, dann ist er auch der Garant dafür, dass er uns bis auf den Tag seines Kommens führt, damit wir untadelig bewahrt bleiben. Nicht in uns selbst, sondern weil wir in Christus Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung erfahren haben. Und der letzte Punkt in diesem Zusammenhang, Geborgenheit. Da werden wir einige prophetische Perspektiven heranziehen müssen und ich werde das morgen noch einmal aufgreifen und in einem anderen Zusammenhang vertiefen und fortführen. Wenn es in Offenbarung Kapitel 6, Vers 17 heißt, gekommen ist der große Tag seines Zorns, wer mag bestehen? Wer vermag zu bestehen? So wörtlich. Da müssen wir uns diese Frage stellen. Wenn wir geborgen sind, dann dürfen wir auch gewiss sein vor dem zukünftigen Zorn. Ich habe das hier immer wieder auch angesprochen. Es gibt auch andere Auffassungen. Ich habe jetzt neulich noch von einem Bruder gehört, den ich sehr schätze auch, dass er viele Gründe dafür anführen könnte, dass wir in diese letzte Drangsalzeit hinein müssten, damit also auch in die Gerichte hinein, die in der Offenbarung in der zweiten Hälfte der letzten Jahrwoche geschildert sind. nach 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, wenn wir dem Herrn dienen und auf ihn warten, wird uns verheißen, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Das Gleiche steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Diese Stelle zitiere ich immer wieder. Nun könnte man sagen, Gott kann uns da drinnen bewahren, im Zorn. Die Auffassung der Brüder, die so denken, mag von einigen Schriftstellen her begründet sein, aber ich sehe es etwas anders. Nun, es ist kein Grund, dass man sich deswegen mit einem auseinandersetzen sollte. Der siebte nach Adam wurde entrückt, ohne dass er in solche kritischen Situationen äußerer Art überhaupt hineinkam. Und er ist ein Typus für die Entrückung. Sodom und Gomorra konnten erst dann in das Feuergericht hineingeraten, als Gott herausgeholt hatte, die sich herausholen ließen, die sich warnen ließen. Und das werde ich morgen noch mal etwas näher ausführen anhand der Offenbarung. Und wenn das äonische Evangelium verkündigt wird, nur ein Evangelium, wo es um die Frage der Gottesfurcht geht, Gott die Ehre zu geben, dann ist das noch einmal ein Hinweis für die, die in einer späteren Entwicklungsphase, wenn die Gemeinde entrückt ist, diesen schaurigen Gerichten gegenüberstehen. Denn da ist überhaupt nicht vom Glauben an Jesus Christus die Rede. Geborgen vor dem Zorn, sicher kann dieses griechische Wörtchen, diese Präposition ek, auch heraus übersetzt werden. Aber in den meisten Sprachregelungen heißt es von oder vor. Ja, wer mag vermag zu bestehen in dieser schwierigen Situation? Wenn die Gemeinde uns nicht zum Zorn gesetzt hat, sondern im Gegenteil, dass wir sogar mitrichten sollen. Wenn die Gemeinde eine Aufgabe hat, einmal mit dem Herrn zu herrschen und zu regieren, dann wird sie zuvor auch durch Prozesse der Heiligung zurechtgebracht. Aber sehen Sie mal, es sind doch nun in den Jahrhunderten zuvor so viele Gläubige in Christus entschlafen, die dann, wenn der Herr wiederkommt, bei dem, was in sieben Phasen 1. Thessalonicher 4 verkündigt, wenn der Herr nun sich erhebt und wenn er seine Stimme erschallen lässt, wenn die Posaune ertönt, wenn einige Begleiterscheinungen geschehen und die in Christus Entschlafenen zuerst ihm entgegengerückt werden, dann haben die nicht die spezielle große Trübsal erlebt, aber auch Drangsal. In der Welt haben wir alle Drangsal, Beengung, Ängste. Aber die Drangsal, die Trübsal, der Tag des Zorns, der Rache, der Finsternis, das ist ein ganz spezielles Ereignis, was der Hüte Herrn über einen Engel, dem Johannes, geoffenbart hat. Da sei jeder seiner Meinung gewiss. Ich darf noch ein letztes anfügen. Wenn Paulus, der Apostel und Prophet für die aus den Nationen, nichts in diesem Sinne, gar nichts andeutet, dann meine ich, sei das für die Gemeinde etwas sehr Entscheidendes. Wir sollen uns ja trösten damit, dass die in Christus Entschlafenen nicht später dran sind, als die, die dann verwandelt werden, wenn der Herr kommt. Sondern dass wir wissen dürfen, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Gott hat eine andere Perspektive für uns. Unsere Leiden sollen um der Nachfolge willen, um Jesu willen, um der Erziehung willen sein. Aber nicht wegen der Unbußfertigkeit, nicht wegen des Unglaubens und der massiven Sünden. Denn das sind die Gründe für die Katastrophen. Weshalb ging Sodom und Gomorra unter? Weil genau die sexuellen Perversionen, die wir heute haben, damals gang und gäbe waren. Und wenn heute sogar bis in die Kirchen hinein Homosexualität als etwas Normales hingestellt wird, dem man sich stellen müsse, und dass sogar die, die das Wort verkündigen, sich dazu bekennen können und unter Umständen sogar homosexuelle Partner gesegnet, ja getraut werden, dann ist das genau die Situation, wie sie damals typisch war, als Sodom und Gomorra zugrunde ging. Wir wollen keinen Stein werfen auf solche Menschen, aber ihnen kann Heilung vom Worte Gottes her angeboten werden. Aber wer nicht verändert werden will, dem kann selbst Gott zunächst nicht helfen. Darum werden die Gerichte kommen. Aber wir dürfen auch dies wissen, Gerichte dienen nicht der Hinrichtung, sondern der Herrichtung. Wenn diese Gerichte kommen, gibt es keine Flucht mehr. Man kann sich jetzt noch manchem entziehen. Wenn Gottes Gerichte die Menschen wegen dieser schaurigen Dinge treffen, dann weiß er den Menschen auch da zu fassen, wo der Mensch sich bisher diesem großen Gott nicht mehr gestellt hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe einiges aufzeigen dürfen. Ich bin mir dessen bewusst, es konnten nur einige Schlaglichter sein, Perspektiven, Aspekte. Was mit dem existenziellen, aber auch heilsgeschichtlichen Problem von Flucht und Geborgenheit zusammenhängt. Von Natur aus sind wir innerlich immer auf der Flucht, wenn wir nicht durch den Geist Gottes, dem Gott der Liebe, auch dem Gott der Wahrheit, zugeführt würden. Das kann nur Gott machen. Nur er kann uns dann auch den Geist der Wahrheit schenken. Und so wie Gott einen Jona fassen konnte, so ist er auch in der Lage, die Erwählten, die Berufenen so zu kriegen, dass sie ihm nicht mehr aus der Schule laufen können. Denken Sie an den Hurer von Korinth, der dann selbst sogar dem Satan, dem Leibe nach übergeben wurde. Dann konnte er nicht mehr ausweichen. Auf dass sein Geist gerettet wurde. Aber das ist nur ein Aspekt des Leidens. Möchten auch wir uns fragen, sind wir hier und da partiell noch auf der Flucht vor Gott, selbst wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Liebe Geschwister, der Gott der Liebe, er beschämt uns, beschenkt uns, er will uns das Leben und es im Überfluss geben, so habe ich es am Anfang betont. Wir sollen in ihm geborgen sein, sitzen dort oben, dann können wir auch wandeln und standhalten. Eingehen in die Ruhe, immer wieder. Wir dürfen jetzt geborgen sein in ihm, trotz all der Turbulenzen, der schaurigen Dinge, die da passieren. Das heißt aber auch, liebe Geschwister, dass wir uns immer wieder mit dem Wort befassen. Mir fällt noch ein Beispiel ein, in unserem Hauskreis sagte jemand, der habe sich 2 bis 3 Stunden einen Fernsehfilm über Jugoslawien angesehen. All diese schlimmen Dinge. Der kam Tage nicht mehr zur Ruhe. Und dann fragt er uns, wie kann Gott und wie werde ich damit fertig? Und da habe ich ihm gesagt, lieber Bruder, du musst mal fragen, ob du alles, was heute angeboten wird, auch durch die Medien in diesem Sinne, auf dich einwirken lassen musst. Nun schauen Sie mal, ein 2- bis 3-stündiger Film, wo alles komprimiert wird, ist noch anders als die Realität. Ich habe Kassel brennen sehen. Ich war aus dem Arbeitsdienst entlassen. Und manch einer hat sicher im letzten Krieg schaurige Dinge erlebt. Das sind aber die Realitäten, wie sie sich uns darbieten. Und Gott mutet einem dann nicht mehr zu. Aber wenn ich das komprimiert, wobei die Medien noch selektiv auswählen, also immer nur das Negative bringen, und das komprimiert, so kompakt in ein Leben durch die Sinne einfließt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man aus der Geborgenheit zunächst herauskommt. Prüfen Sie auch das, was Sie aufnehmen. Geborgenheit. Wer möchte das nicht? Gott bietet sie uns an. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn er kommt und geoffenbar wird, dann wird auch offenbar, inwieweit wir geborgen waren und wie der Herr uns hindurchgetragen hat, bis wir dann dargestellt werden, dem Vater in wunderbarer Weise. Schenke der Herr uns, dass dieses Wort uns innerlich bewegt, ja, wir es weiter bewegen, damit es Frucht bringt. Amen.